wenn jemand mit Honig auf dem Kopf bei Vollmond sich dreimal im Kreis dreht und das hilft, dann macht das bitte.
Ja, Domi, der zweite Podcast. Du bist unser erster offizieller Gast. Stefan war so als Mitgründer, der musste ja rein. Jetzt bist du hier unser erster Gast. Ich erkläre noch mal ganz kurz den Zuschauern jetzt im zweiten Podcast, was überhaupt unser genaues Ziel ist, warum jetzt du hier sitzt. Also wir wollen ein bisschen Physiotherapie und generell unsere Arbeit greifbarer machen. Die ganzen Prozesse, die im Hintergrund ablaufen, habe ich dir auch gerade auf der Herfahrt schon erzählt. Das ist so unser großes Ziel. Und da bin ich sicher eben als Gast, als Physiotherapeut, du bist genauer darauf eingeladen, dass du uns mal erzählen kannst, okay, was sind so deine Gedanken zu verschiedenen Themen? Ein paar Fragen habe ich vorbereitet. Die kennst auch du noch nicht, die Fragen.
Wir haben nicht darauf vorbereiten können, weil ich wusste, was kommt, aber ich bin gespannt.
Ja, das ist das Wichtigste. Das ist aus dem Stegreif plaudern, ne? Also darfst du auch gerne mal dich vorstellen, wer du bist, wissen wir ja schon. Aber was du überhaupt bei uns, bei Penta Partner machst und auch generell kurz mal erzählen.
Ja, ich bin der Dominik Gerzer, bin jetzt eigentlich sehr frisch bei Penta Partner, bin nur eine Probezeit, ich weiß genau nicht. Ich bin im September habe ich angefangen, war davor ein halbes Jahr in Elternzeit und wollte dann einfach wieder in eine ruhigere Arbeit zurück, weil ich vorher recht spannende Aufgaben gehabt habe und die sehr zeitintensiv waren. Und Penta Partner habe ich jetzt die fachliche Leitung an der Emmissingerstraße übernommen für die Physiotherapie und bin da auf der Fläche und bin der Einzeltherapie.
Ja, der eine oder andere wird dich ja auch kennen, auch mal gesehen haben auf der Fläche oder zumindest dein Lachen oder die schlechten Scherze, ne? Du hast gesagt, du hast davor schon so ein bisschen was anderes gemacht. Wo kommst du denn her? Beziehungsweise fangen wir mal ganz vorne an. Du bist ausgebildeter Physiotherapeut, denke ich mal. Hast du auch einen sportlichen Background irgendwie?
Ja, also wenn du sagst, ich soll ganz vorne anfangen, dann fange ich mal in der Jugendzeit an. Ich bin Physiotherapeut eigentlich deswegen geworden, weil ich selber sehr viel Sport gemacht habe und dann auch natürlich Verletzungen gehabt habe. Habe mir selber das Kreuzband angerissen, die Schulter auskugeln, den Ellenbogen auskugeln, habe natürlich dadurch viel Physiotherapie Kontakt gehabt. Dadurch, dass ich in der Jugendnationalmannschaft war, waren wir viel unterwegs und haben immer einen Physiotherapeut dabei gehabt und habe dadurch eben sehr viel von der Arbeit mitgekriegt. Weil das Physiozimmer war halt immer das Wohnzimmer von den Sportlern. Da haben sich auch immer alle getroffen, miteinander behandelt worden, haben sie ein bisschen ausgetauscht und deswegen hat mir das recht gut gefallen. Physiotherapeut oder die Ausbildung habe ich dann in Bad Göcking gemacht. Bin danach dann erst einmal nach Brasilien gegangen für ein dreimonatiges Praktikum als Physiotherapeut. Und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich den Landshut angefangen bei einem Bekannten von mir und habe dort den ersten Kontakt mit Leistungssport/Profisport gehabt. Das war beim EV Landshut, Eishockey. Und von da bin ich dann nach Donaustauf gekommen, zum Klaus Eder in die Edenreha. Auch da dann noch mehr Kontakt mit Profisportlern gehabt, weil das eine spezialisierte Reha für Profisportler ist oder Leistungssportler ist. Hab da dann verschiedenste Leistungssportler gehabt, vom Boxer zur Balletttänzerin. Wir haben russische Astronauten gehabt, wir haben Fußballer, also Profifußballer gehabt, das war echt total bunt gemischt, aber genauso den Otto Normalverbraucher, der einfach am Schreibtisch sitzt, Bandscheibenvorfall oder den Traumapatienten, der sich das Schienbein gebrochen hat. Das war eigentlich sehr, sehr breit gefächert. Von da bin ich dann zum ERC Ingolstadt gekommen. Das war mehr oder weniger unfreiwillig. Ich bin da angefragt worden und habe dann die Chance genutzt und bin nach Ingolstadt gegangen. War dann 3 Jahre beim ERC Ingolstadt. Das war nach der Vizemeisterschaft. Vielleicht passt das ja der ein oder andere noch. Danach haben leider 3 schlechte Jahre gemacht. Und von Ingolstadt bin ich dann durch einen für mich sehr glücklichen Zufall zum FC Bayern gekommen, in die Nachwuchsabteilung. Und habe da dann jetzt fast 7 Jahre am FC Bayern Campus gearbeitet.
Okay, da hast du jetzt ja einige Punkte schon mal angebracht, wo man drüber reden kann.
Ja, du hast gesagt, ich soll von Anfang an.
Ja, ich habe es heute gemacht. In der Vorbereitung haben wir auch kurz geredet und da hast du das mit Donald Stauff auch erzählt. Aber was ich mir jetzt auch frage, in Brasilien als Physiotherapeut, was ist denn da so der spannende Bereich, abgesehen vom Land? Oder war es wirklich nur das Land, was dich hingezogen hat?
Ja.
Rund um Fasching die Tänze betreuen.
Kann ja doch immer spannend, ja, haben wir aber leider wenig Hand anlegen dürfen. Ich bin da von der Schule, das war ein Projekt Hilfe zur Selbsthilfe.
Okay.
Das war ein Verein, der da einmal pro Jahr einen großen Container rüberschickt mit Hilfsgütern.
Mhm.
Und in dem Jahr, wo ich drüben war, haben die Physiotherapeuten vermittelt. Mhm. Das waren angedacht waren drei, am Schluss waren wir zu zweit,
mhm,
und waren dann 3 Monate in einem Krankenhaus in Pomerode im Süden von Brasilien. Und da war erst einmal, ich bin da damals frisch von der Schule gekommen und habe dann erst einmal die Basics an den Krankenhaus vermittelt.
Mhm.
Da hat es keine Physiotherapie gegeben. Das haben die gar nicht gekannt. Und wir haben da, ich habe meine Kollegin damals einfach nur wirklich die einfachsten Dinge gezeigt, mhm, und erklärt, was man machen kann. Passives Durchbewegen, Atemtherapie bei Lungenentzündung, Nachsorge bei Amputationen, also wirklich einfache Dinge. Und das hat in dem Krankenhaus ist es sehr gut angenommen worden. Die wollten das, nachdem wir drüben waren, dann auch intensivieren und ihre eigenen Therapeuten anstellen. Und die Sprachbarriere war dahingehend eigentlich kein großes Problem, weil der Chefarzt drüben Deutsch gesprochen hat.
Ah, okay.
Weil Pomerode eine ehemalige deutsche Kolonie war und dadurch die älteren Jahrgänge nur eigentlich fließend Deutsch gesprochen.
Das heißt, du konntest da dein Wissen auf Deutsch an die wichtigen Personen vermitteln und
übersetzen. Ja, Gott sei übersetzen. Dank. Gott sei Dank, weil mein Portugiesisch war zu der Zeit nicht besonders gut. das hat höchstens mal für Pizza oder eine Churrascaria gereicht, aber mehr nicht. Und wir haben dann eigentlich schon uns immer wieder austauschen können auf Deutsch, Gott sei Dank. Natürlich hat der Großteil Portugiesisch geredet, aber mit Google Translate war dann doch vieles möglich.
Hast du zu dem Krankenhaus oder generell nach Brasilien noch Kontakt? Ich denke, das hat dich ja auch gewissermaßen geprägt, zu sehen, okay, was wir hier für Möglichkeiten haben und dass sie das Einfachste noch nicht mal können oder nicht behandeln können. Und du da als, ja, frisch nach der Schule zwar gut ausgebildet, aber noch wenig Erfahrung schon der größte Lehrer sein konntest, hat dich das noch geprägt? Hast du dann noch auch Kontakt zu den entsprechenden Leuten?
Ja, leider nicht. Ich war zu einer Zeit drüben, wo Social Media noch nicht so verbreitet war. Ich selber bin ja eh nicht so der Influencer. Es hat Skype gegeben damals und ich glaube ICQ hat das kosten, aber das war alles nicht so mein Ding. E-Mail-Adressen haben ausgetauscht worden, aber die gingen halt dann mal irgendwann verloren oder verschwunden, ja, irgendwo. Und dann der Kontakt war kurze Zeit da, aber leider nicht so, wie ich den erhofft habe.
Okay.
Angedacht habe. Und als großer Lehrer verstehe ich mich sowieso nicht, und da habe ich mich nie verstanden, weil ich ja frisch von der Schule gekommen bin.
Ja.
Ich habe da einfach nur versucht, das, was ich in der Schule gelernt habe, im bestmöglichen Fall anzuwenden.
Mhm. Ja, es ehrt dich auf jeden Fall, ne? Dass du sowas Ehrenamtliches oder, sag mal, in diese Richtung sowas Soziales gemacht hast. Danach war der nächste Schritt, bei mir jetzt hängen geblieben, Astronauten behandeln, also russische Astronauten, glaube ich, ne? Und generell, wie kommt man denn als Inhaber der Praxis, jetzt mal dein ehemaliger Chef dann auch, wie kommt man überhaupt an diesen Personenkreis? Ich denke, das sind ja schon spezielle Personen, was du auch gesagt hast, vom normalen Patienten zum Astronauten oder einem Profi in irgendeiner Sportart. Wie kriegt man diese Spezialisierung hin, dass man auch so eine Koryphäe in dem Bereich wird, dass diese Leute auch zu einem kommen?
Also das Koryphäe, das ist mir auf gar keinen Fall gezeichnet. Da werden wir weit davon entfernt. es hat einen Zwischenschritt in Land, wie gesagt, gehen mit dem ersten Kontakt zum Eishockey-Profisport.
Ja.
Und dann eben nach Donald Stauff zum Klaus Eder. Das war auch für mich ein Glücksfall, da bin ich über einen Bekannten gekommen. Und der noch größere Glücksfall war, dass der einfach in dem Zeitpunkt, also der lange Anfragen und Bewerbungen,
mhm.
Und für mich der Zufall war einfach, dass eine Physiotherapie-Kollegin zu dem Zeitpunkt längere Zeit krank geworden ist und der unbedingt überbraucht hat.
Mhm.
Und dann habe ich da der Wechsel ist dann sehr schnell vollzogen gewesen.
Mhm.
Und ich bin auf Donnerstaufklima. Ja, und wenn es dann am Anfang dort bist, dann bist du erstmal erschlagen von dem Profisport, den du auf einmal auf dich zuläuft hast und von dir da die beste Behandlung überhaupt wollen.
Der Anspruch ist anderer, oder?
Der Anspruch ist danach nochmal zu. Definitiv, also der Anspruch ist ganz anderer. Die kämen, wie gesagt, aus fremden Ländern extra nach Donaustauf, das ja östlich von Regensburg so ein Dorf ist, aber hat sich halt den Namen als Sportreha oder Leistungssportler-Reha verdient gemacht. Und da ist der Anspruch schon deutlich höher. Ich bin am Anfang auch ein bisschen überfordert gewesen, habe aber durch die Kollegen, die ich dort gehabt habe und die Mitarbeiter einen wahnsinnig soften Einstieg gehabt. Ich hatte erstmal mit normalen Patienten, dann immer mehr diese Profisportler oder Sportler allgemein in dem Sinn zu kommen und zu behandeln. Und man fragt zwischen den Behandlungen oder in der Pause immer wieder die Kollegen, wie behandelst du das? Wie gehst du mit so einem Patienten? Und der hat jetzt den und den Fall, was machst du da? Und da habe ich sehr viel gelernt. Da gab es jeder, hat ja auch ein Institut bei ihm angeschlossen. Da habe ich natürlich auch viele Fortbildungen gemacht und habe auch immer die Zeit genutzt, wenn da Patientenausfall war oder ich mir eine Stunde nach der Arbeit Zeit gehabt habe, dass ich mir in eine Fortbildung mit reingucken konnte. Und habe da dann sehr viele verschiedene Dozenten gehört und von denen ich wahnsinnig viel lernen konnte.
Okay, also
das ist dann sehr schnell gegangen.
Also hast du da auch ein bisschen für das Thema einfach dein Interesse gehabt und dadurch konnte sich reinentwickeln. Was jetzt noch spannend ist, glaube ich, jetzt kommen wir beide aus dem oder kennen die Therapie, wie das funktioniert, wie es bei uns auch funktioniert. Meistens mit einem eng getakteten oder kurzen Terminen. Wie sieht es denn bei so einem Profisport oder an so einem Standard aus, wenn die jetzt sogar aus entfernten Ländern kommen? Ist die Behandlung dann deutlich länger oder wohnen die dann sogar in der Nähe für die Zeit der Behandlung? Wie sieht das denn da aus?
Also die Behandlung ist genau die gleiche. Da wird nicht unterschieden zwischen, es wird nicht unterschieden, ob jemand eine künstliche Hüfte gekriegt hat oder ein Profi-Volleyballspieler aus Russland oder China ist. Die kriegen alle die gleiche Behandlung. Okay. Das ist ja irgendwo mein Ansatz, dass ich nicht unterscheide. Also ich möchte diese zwei Klassen Gesellschaft. Und die Behandlungszeit ist auch die gleiche.
Das ist die Frage, die würde ich mir nicht länger aufheben, aber wo jetzt ich schon so beim Profisport und bei den Normalen sind. Was würdest du denn sagen, wer ist denn der leichtere oder angenehmere Patient? Wer jammert mehr?
Boah, die Frage habe ich schon öfter mal gescheit gekriegt. Ich dachte die jetzt zum Nachhinein, wo ich ein paar verschiedene Leute in die Finger gehabt habe, sehr neutral beurteilen. Und es gibt in jedem Segment, ob das Leistungssport, Hobbysport, Freizeitsport, der Bürotäter oder sonst was ist, es gibt überall jemand, der seine Schmerzgrenze weit oben hat und Leute, die ihre Schmerzgrenze weit unten haben. Ich denke, der Unterschied ist beim Leistungssportler, dass er einfach seine Schmerzgrenze nach oben verschieben muss, weil er einfach weiß, was es ihm bringt und was er daraus entwickeln kann.
Okay. Ja.
Wenn jetzt der am Schreibtisch sitzt, vielleicht Schmerzen in der Therapie hat, was ja durchaus sein kann, dann sieht der vielleicht einen direkten Erfolg nicht. Das muss man ihm vielleicht eher ein bisschen nahelegen oder erklären, was dann passieren könnte. Beim Profisportler, die haben halt tagtäglich behandelt, teilweise zweimal, der ist das gewohnt irgendwo.
Ja.
Und so verschiebt sich da die Schmerzgrenze. Also Wehleidigkeit gibt's, denke ich nicht. Es ist immer eine Frage, wie hoch setze ich meine eigene Schmerzgrenze, also wie akzeptiere ich die Behandlung.
So ein gewisses Thema der Aufklärung und des Wissens einfach, dass man als Sportler weiß, dass alles, was man in dem System sozusagen zufügt oder aus der Balance bringt, eine Reaktion nach sich zieht. Egal, ob es jetzt eine gute oder schlechte ist, aber du sagst, das ist neutral.
Ja, definitiv. Wie gesagt, der Sportler hat halt seine 100. Behandlung in dem Monat vielleicht oder in dem Halbjahr. Und der Kassenpatient hat halt vielleicht erst seine 4., 5. Behandlung. Dann ist das noch nicht so gewohnt. Von wo es vielleicht dann nicht, was daraus Gutes entstehen kann.
Okay. Ja, bevor wir jetzt zum Thema FC Bayern und auch ERC kommen, noch so eine spannende Frage vielleicht. Ich denke, die Themen interessieren ja auch viele mit dem FC Bayern, aber davor noch, würdest du sagen, wie wichtig ist denn im Leistungssport überhaupt die Betreuung von der Physiotherapie? Also wie wichtig ist da, dass ein qualifizierter Physiotherapeut am Team dabei ist und auch das Training mitplant, bevor überhaupt Verletzungen entstehen? Wie ordnest du da die Rolle ein? Oder?
Ich denke schon, dass die sehr hoch oder sehr, sehr wertvoll ist, weil du einfach mit einem Physiotherapeuten oder auch Athlettrainer, die arbeiten ja in so einem Setting sehr eng zusammen, wahnsinnig viel Expertise hast. die ins Medizinische oder ins Athletische geht. Und du kannst ja dadurch sehr viele Verletzungen gar nicht erst entstehen lassen. Du kennst die sehr viel früher als jemand anders, der vielleicht da keinen Blick dafür hat. Ein Trainer oder ein Scout haben ganz andere Blickwinkel auf den Sport, als das jetzt ein Physiotherapeut oder ein Athletiktrainer hat. Mhm. Die schauen auf ganz andere Sachen und du kannst halt, wenn man jetzt beim Sportler, ob das jetzt ein Leistungssportler ist oder wie gesagt ein Freizeitsportler, du kannst durch einen geschulten Blick die Verletzungen reduzieren und dadurch halt einen langwierigen Prozess von Reha und Nachsorge vermeiden.
Ja, also man meint ja, ist schon sehr wichtig, das Thema, auch dass man da einfach, bevor die Verletzung entsteht, überhaupt das Training und die ganzen Belastungen so aussieht.
Ja, es ist immer besser, die Verletzungen zu vermeiden, als sie auszukühlen.
Ich denke, das kann man ja auch genauso auf den Amateur oder auf den normalen Patienten oder auf uns im Alltag beziehen.
Ne? Ja, definitiv. Also ich glaube, konnte nicht gern. Und das Messer oder ins Krankenhaus, das sind, wenn ich ihm durch ein paar Kniffe und Tricks irgendwas zeigen kann, dann mache ich das gern, damit er halt eine 2-3-wöchige Verletzungsphase hingeht.
Ja, super. Thema FC Bayern und ERC, je nachdem, wo du anfangen möchtest. Denk mal gerade, FC Bayern ist jeder ein Begriff für viele auch. Letztlich ist halt Traum hier als Fußballfan oder sonst was. Wie weit kamst du mit den Fußballspielern, auch den Profis, in Kontakt? Hast du Kontakt mit denen gehabt?
Also ich habe Kontakt an der Ehenreha schon gehabt, weil der Klaus Eder war der Physiotherapeut im Nationalmannschaft. Dadurch sind viele Nationalspieler zum Klaus Eder gekommen. Und zu der Zeit, als ich dort war, war halt ein Großteil vom FC Bayern. Ich will es vielleicht der eine oder andere kennen, aber das hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert. Aber ich habe da damals schon ein bisschen Kontakt geknüpft. Natürlich hat man mit denen normal umgegangen, aber man hat dann schon, es war für mich damals was Besonderes, definitiv. Ja. Als ich dann zum ERC gekommen bin, war das für mich auch was Besonderes. Das ERC ist ja damals Deutscher Meister und Vizemeister geworden hintereinander. Und das war für mich auch was Besonderes, der erste Mal, tagtäglich den Kontakt mit den Profisportlern zu haben und die zu behandeln und zu betreuen. Es sind am Ende immer normale Menschen.
Ja.
Das darf man, glaube ich, nie vergessen. Auch wenn die noch so berühmt und bekannt sind. Das ist auch beim Fußball so gewesen. Ich habe einmal bei den Profis ausgeholfen und bin an der ersten Mannschaft dran gewesen. Mhm. Es sind am Ende normale Menschen und das darf man immer nicht vergessen. Ne? Und die haben genauso ihre Problemchen mit Verletzungen wie wir auch.
Ja.
Und das verliert man, also ich habe es relativ schnell verloren, diesen
auf Podest stellen.
Ja, das ist die heilige Status. Ne? Oh mein Gott, das ist jetzt ein Serge Gnabry, das ist jetzt ein Timo Pielmeiner beim ERC. Ne? Das verliert man einfach, weil man mit denen tagtäglich zu tun hat. Bei Bayern war es natürlich jetzt nicht tagtäglich. Ja. Ich war ja beim Nachwuchs tätig, aber man verliert einfach nicht den Respekt, man verliert dieses, wie du gesagt hast, auf ein Podest stehen, diesen Heiligenschein. Und das handelt meine Patienten am Ende. Und ich probiere die Patienten und am Schluss immer zum Helfer, egal wer vor mir steht.
Gute Einstellung, ja. Wie unterschiedlich ist denn, du hast ja nach Bayern den Schritt gemacht, nach der Elternzeit jetzt auch zu uns. Wie war denn der Wechsel? Also ich denke mal, in der Physiotherapie für Bayern oder auch den Nachwuchs unterscheiden sich Arbeitszeit wie auch Arbeitsbedingungen und Umfeld sehr von deren normalen Arbeitsumfeld bei uns ist, bei Pendler und Partner. Wie hast du da den Wechsel empfunden? War es vielleicht auch für dich mit irgendeiner Hürden verbunden, erstmal dich umzugewöhnen?
Hürden würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Der Wechsel war für mich primär privat, weil ich einfach gemerkt habe, die 6-Tage-Woche bei Bayern war natürlich heftig. Also 6 Tage lang zu arbeiten, wenn du eine Familie hast mit 2 kleinen Kindern, die ich daheim rumgepfen habe, ist natürlich schon heftig, weil die einfach am Wochenende dann, also unter der Woche im Kindergarten, zweimal am Wochenende dann irgendwas unternehmen wollen. Und wenn die Spiele der Sportler da halt primär am Samstag oder Sonntag sind, teilweise dann in ganz Deutschland, dann bist du am Wochenende einfach nicht früh daheim. Und das war so einer der Hauptgründe, wo mir dann gesagt hat, ich möchte jetzt da irgendwie wieder ein bisschen normalitären. Umstellung war es eigentlich keine große. Ich habe ja vorher genauso die normalen Verletzungen behandelt und im Sport kann man auch diese Verletzungen vor, ist vielleicht eher selten ein künstliches Hüftgelenk oder Kniegelenk, aber da gibt es genauso Bandscheibenvorfälle, Brüche und sonstiges. Deswegen war das für mich therapeutisch gesehen kein keine Umstellung.
Ja, nur vom Thema, so zum letzten Podcast mit Stefan geredet, Work-Life-Balance, das hat sich verbessert oder du konntest einfach mehr dein Familienleben auch wieder leben.
Ja, deutlich. Also wie gesagt, ich habe jetzt 10 Jahre Leistungssport gemacht beim Eishockey in Bayern. Und wenn du 10 Jahre lang kein Wochenende mehr hast und die Trainingspläne teilweise wöchentlich verändert werden oder verschoben werden, dann hast du auf einmal am nächsten Tag statt von 8 bis 15 Uhr, von 12 bis 20 Uhr Arbeit. Das ist halt einfach schwierig zu organisieren mit der Familie.
Ja, dann musst du deine Erfahrung wahrscheinlich auch viel puffern oder einspringen, oder?
Ja, nur. Man kann sagen, die ist so meine Sekretärin. Das möchtest du wahrscheinlich jetzt nicht gerne hören, aber Entschuldigung dafür. Nein, die hat das ganze Familienleben dann gemanagt, weil die halt spontan darauf reagieren hat müssen und immer einen Backup-Plan gehabt hat, was man als alternativ machen können oder was man dann als Familie machen können. Wenn ich halt dann doch einmal erst um 20 Uhr gekommen bin oder einmal das Wochenende gar nicht geworden bin, dann Wochenende nicht mehr auf.
Das hört sich doch schon mal ganz gut an, dass es trotzdem so funktioniert hat, wie du jetzt den Wechsel geschafft hast.
Ja, also.
Zugunsten deiner Familie.
Ja, definitiv.
Also, super, ja.
Die Kinder sind jetzt heilfroh, die Elternzeit war für mich natürlich, das war dann so was Neues, 6 Monate lang komplett zu Hause zu sein, das war ja, so, das kenne ich gar nicht, ne?
Jetzt meinst du ja auch vorher, dass du jeden Patienten gleich behandelst und auch mit kleinen Tipps und Tricks die Verletzungen und generell so Ausfallzeiten vorbeugen möchtest. Was ist denn so dein Top-Tipp oder Trick, wie du selber bei dir Verletzungen vorbeugst oder auch Überlastungsreaktionen? Und was kannst du deinen Zuhörern mitgeben?
Ja, als Physiotherapeut hast du natürlich viele verschiedene Krankheitsbilder und hast auch schon viele Patienten behandelt und weißt aus Erfahrung heraus, wie sich das verhält, in was für Richtung das geht. Mhm. Ich bin bei mir selber sehr vorsichtig, weil ich eben diesen Leistungssport-Background oder Vergangenheit habe und weiß auch, was Verletzungen nach sich ziehen können. Mhm. Und es ist einfach nicht schön. Jeder von uns weiß, wenn man mal dein Sprunggelenk gestaucht ist und es ist nur das Sprunggelenk, aber du bist wahnsinnig eingeschränkt. Mhm. Und bei mir ist das dann so, wenn ich irgendwas merke, dass ich dann an Schuhe entgegenwirke. Ich war ja bei Pentner Butler das große Glück, hinten die Trainingsfläche nutzen zu können, wo ich dann sofort dann das Beispiel, ich habe Nackenbeschwerden, weil ich vielleicht schlecht geschlafen habe. Und so Nackenbeschwerden können sich halt schnell mal über eine Woche hinwegziehen. Und dann gehe ich halt gleich mal hinter auf die Fläche, um da ein bisschen entgegenzuarbeiten. Mhm. Und das merkt man auch, dass wenn man die Strukturen durchmobilisiert oder den Stoffwechsel anregt, dass sich das einfach schneller wieder erholt.
Okay, das heißt, für den Nicht-Physiotherapeuten, der jetzt einfach hier auch mal schlecht geschlafen hat und nicht diesen Background hat, was würdest du da so als Tipp mitgeben? Was sagst du auch deinen Patienten einfach? Wie können die da was machen? Sich selber beidfertig das bisschen dehnen, durchmobilisieren? Bist du schon am Weg?
Absolut. Ich darf immer zur Bewegung tendieren. Ich möchte immer, dass die Leute in Bewegung bleiben. Und mit einfachen Sachen, ob das jetzt eine einfache Nackendehnung ist, ob das eine Oberschenkeldehnung ist oder vielleicht eine Faszientraining, das ja mittlerweile auch ein großer Begriff ist, nämlich diesen Black Rolls oder diesen Wellen. Ich sage immer dazu raten, bleibt in Bewegung und macht so dagegen, weil auf der Couch nehmen und nur Wärmflasche drauflegen, ist halt vielleicht auch nicht immer das Mittel zum Zweck. Ne?
Also, das heißt aktive Aktivität, nicht schlecht die passive bei dir.
Ja, immer die Aktivität gehen.
Gibt es den Patienten dann keine Massage bei dir erwarten, 20 Minuten?
Ja, ich bin halt Therapeut und kein Masseur. Ich massiere natürlich auch, wenn ich der Meinung bin, das bringt was und das hat seine Notwendigkeit.
Ja.
Und das macht aber vielen Patienten Sinn, vielleicht eher den Tonus oder die Spannung aus dem Muskel rauszuholen. Aber oft ist es dann doch irgendwo durch eine, bleiben wir mal beim Nacken wieder, ich habe einen Nacken verspannen. Ich kompensiere das irgendwo. Ich ziehe die Schulter hoch, ich gehe da Wirbelsäulenverkrümmung, damit der Zug auf den Muskel nicht so stressig ist. Mhm. Und natürlich macht es dann Sinn, das zu massieren, aber es ändert nichts an der Ursache. Und wenn ich dann die Ursache behandle, ist das meiner Meinung nach immer besser, als die Symptome zu bekämpfen.
Das habe ich auch gerade ein bisschen gewollt, ein bisschen diesen Mythos, Physiotherapie ist gleich Massage, wie es ja auch teils so im Volksmund genannt wird. Gesagt, was war denn mal so das größte Missverständnis, wo du und der Patient oder auch der Spieler aus dem Raum gegangen sind und gedacht hast, was ist da jetzt gerade passiert?
Also, dass ich die Seite verwechselt habe, da hat links das Knie gehabt und ich habe rechts gehandelt. Das war völlig so.
Was ist das auch?
Ja, wir nicht. Der Spieler hat dann erst ganz am Schluss, weil er gefragt hat, ja, denkt man das jetzt eigentlich, was für mein linkes verletztes Knie? Ist man auch schon in der Behandlung beim Patienten? Was, ja. Du kennst den Patienten schon länger, verstehst vielleicht da privat ein bisschen besser. Dann fängst du erstmal über den Urlaub zum Reden.
Ja.
Der legt sich auf den Bauch und dann ist er links, rechts wieder andersrum, wie wenn er auf dem Rücken liegt. Und ich behandle und so ein kurz vor Schluss sagt er, war echt super und hat mir auch gut getan, aber wie ist jetzt das für meine rechte Schulter? Wie ist jetzt da die Überleitung?
Ja.
Dann habe ich natürlich gesagt, das ist jetzt echt blöd, weil ich habe eigentlich eine Seite verletzt. Das ist dann so die Fauxpas jetzt gesagt. Missverständnis, wenn du jetzt sagst, in behandlungstechnisch, es gibt immer, der Patient geht vielleicht immer mit einer Vorstellung in die Physiotherapie und erwartet vielleicht was anderes, als er bekommt. Also ich selber habe das einmal gehabt, als ich mein Kreuzbandriss gehabt habe oder anderes gehabt habe, dass ich zur Physiotherapie gegangen bin und okay, jetzt frisch geduscht, einen Trainingsanzug, schön warm einbackelt, weil ich wollte mich entspannen. Da habe ich erstmal Übungen machen dürfen und war nicht da vorbereitet.
Ja.
Und da war halt meine Erwartungshaltung so, dass ich mich jetzt hier gut behandelt werde. Aber die Therapeutin damals hat gesagt, na, wir machen jetzt erstmal eine halbe Stunde Übungen. Mhm. Und das hat ja gerade auch durchgezogen.
Ja.
Das hat mir auch gut getan, aber ich habe was anderes erwartet.
Fernlich, ja.
Und deswegen sage ich halt die Patienten immer, die dürfen nicht, oder sie sollen sie nicht einmal nur healing und machen lassen.
Mhm.
Sie müssen halt ein bisschen damit rechnen, dass auch wo Übungen gemacht werden.
Ja.
Und deswegen finde ich das schon wichtig, dass man als Therapeut nicht als Masseur bezeichnet wird, sondern als Therapeut.
Mhm.
Und Therapie ist sowohl die aktive als auch die passive Therapie.
Ich denke mal, da geht ja auch ein bisschen der Weg hin, wenn man so jungen Kollegen und Kolleginnen sieht, die sind auch sehr aktiv immer auf der Trainingsfläche und so weiter mit ihren Patienten. Ich denke mal, da geht auch ein bisschen das Thema hin. Erstens, um den Job auch lange ausfüllen zu können, kann man nicht 8 Stunden nur an der Bank, aber die aktive Therapie ist ja auch ein Thema, was vielleicht nachhaltiger ist manchmal. Wenn man da auch dem Patienten Wege zeigt, wie er sich selber stärken, kräftigen kann, oder?
Ja, ich denke auch, dass es immer weiter dahin geht, dass man einfach selber aktiver wird. Mhm. Die Probleme werden immer mehr, das Zeitalter, das wir haben, wird Digitalisierung, geht mehr Richtung Handy, geht mehr Richtung Tablet, Computer, dass da einfach viel sitzt. Wir sind noch nicht so weit, dass jeder von unserer Brille erfährt, wo ein Bildschirm drin ist und du kannst rein spazieren gehen, arbeiten und so.
Gibt's aber schon. Hat nur noch nicht jeder.
Stimmt, ja. Der eine oder andere macht das vielleicht, dass das Handy mit drin und von unterwegs arbeitet. Grüße an die Homeoffice-Kollegen oder Arbeiter.
Ja.
Du musst einfach in der Aktivität bleiben. Und das merken auch viele Patienten von mir und auch im Sport, also zum Beispiel die Sportler, die ja eh sehr viel am Tag trainieren, die merken dann aber trotzdem, dass die selber noch was zusätzlich machen müssen, um auf ihren Leistungsstand zu bleiben.
Ja.
Und genauso ist es aber auch beim Schreibtischhelfer oder beim Bauarbeiter oder Fliesenleger. Die arbeiten auch sehr körperlich aktiv, aber wenn du am ganzen Tag beim Fliesenleger zum Beispiel mit gebeugten Haltung auf der Knie bist und dann als Ausgleichssport Rennrad fährst, ist das weniger sinnvoll, als wenn du als Ausgleichssport vielleicht zum Schwimmer gehst, wo du keine Belastungen auf die Gelenke hast, wo du die Gelenke frei bewegst, ohne groß Druck zu erzeugen. Und viele haben vielleicht die Erwartung, dass sie behandelt oder massiert werden sogar. Und wenn sie aber dann mal dazu gezwungen werden, sich selber zu aktivieren, dann merken sie erst, hey hoppala, das tut mir doch ganz gut.
Ja.
Und das bringt mir viel mehr, wie wenn ich mal und nachhaltiger, wie wenn ich mit 20 Minuten behandeln lasse. Und bei einigen oder bei vielen ist dann tatsächlich so, dass sie sagen, Mensch, die und die Übung hat man super durch. Oder den Tipp mit dem Rückenschwimmer, der war genial. Ich habe mir jetzt eine Dauerkarte im Hallenbad besorgt.
Das macht dich dann wahrscheinlich auch froh.
Ja, ich bin immer froh, wenn ich in die Helfer komme. Deswegen bin ich Physiotherapeut.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass da ein bisschen das Umdenken auch von Patienten stattfindet, dass Physiotherapie nicht die Ibo ist, die Probleme löst. Dann nächsten Tag kommen sie vielleicht wieder oder auch nicht. Und dass man da langfristig dranbleiben muss und dass es einfach ein Prozess ist, dass Gesundheit ein dauerhafter Prozess ist, wie wir es ja immer predigen. Mal gut, mal schlecht. Man kann nie immer perfekt sein, dass man halt eben dranbleiben muss. Das hattest du ja noch gesagt, Digitalisierung, Handy und auch die Brille, die jetzt noch nicht jeder hat. Merkst du, dass Patienten mit anderen Problemen kommen oder auch mit jüngeren Patienten mit Themen, die wirklich zurückzuführen sind auf die moderne Haltung, sei es jetzt der Handynacken, der manchmal in der Zeitung erwähnt wird oder ähnliches?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich ich denke schon, dass die Patienten mit Bandscheibenvorfällen tendenziell jünger werden.
Mhm.
Und auch wenn es kein Bandscheibenvorfall ist, dann werden die jünger mit Rückenproblemen, schlechter Haltungsproblemen.
Mhm.
Ich denke schon, dass das so in die Richtung geht. Ich habe jetzt auch noch nicht den großen Zeitraum. Bei mir sind es jetzt 15 Jahre oder 16 Jahre irgendwie so den Überblick. Aber ich habe jetzt früher nicht so den Fokus drauf gehabt. Jetzt aktuell in den letzten, sagen wir mal, ja, also seit bei Penguin Partner bin beispielsweise, mhm. Merke ich, dass viele Patienten jünger als ich sind. Gut, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber die Patienten werden jünger mit Problemen der eher älteren Generation.
Also das Problem nicht sind wie jetzt beim Skifahren das Kreuzbandgerissen, sondern eher so Abnutzungserscheinungen.
Genau.
Schleiß. Okay. Ja, spannend. Das ist auch das Thema, was bin auch auf der Trainingsfläche ab und zu noch tätig, was man auch da beobachtet. Was hältst du denn in dem Zusammenhang mit diesen Themen, die auf, du hast ja kein TikTok wahrscheinlich, wenn du sagst, du bist auch Social Media nicht so engagiert. Es gibt ja oft so diesen Quickfix. Chiropraktik, Einrenken oder auch andere Lösungen, die da, sag mal, drückst den Punkt, dann ist die Sache geregelt. Was hältst du von diesen Trends und auch Mythen oder hast du vielleicht auch mal einen Patienten, eine Patientin gehabt, die diesen Trend ausprobiert haben und dann am Ende doch bei dir auf der Bank gelandet sind?
Ja, ich möchte das natürlich keine Kollegen mit den Chiropraktiken angreifen, ob ihre Therapie schlecht drin. Ich finde das eine gute Therapie. Mhm. Ich nutze die ja teilweise selber und habe sehr viel im Sport praktiziert. Natürlich immer mit Supervision der Ärzte. Mhm. Mein damaliger Dozent hat immer gesagt, Chiropraktik ist ein super Werkzeug, aber man muss das vorstellen wie eine Wetterfahne. Wenn man die gegen den Wind dreht,
mhm.
dann hält es eine Zeit lang, aber beim nächsten Windstoß dreht es sich wieder in die andere Richtung. Und so erkläre ich das einmal meinem Patienten. Und das ist eine tolle, tolle Technik, aber die alleine ist in meinen Augen einfach nicht das Allheilmittel.
Mhm.
Wenn es bei jemandem funktioniert, ist es super. Dann, wenn jemand mit Honig auf dem Kopf bei Vollmond sich dreimal im Kreis dreht und das hilft, dann mach das bitte. Dann ist das deine Technik, die du machen sollst. Bei 99% der Menschen funktioniert das mit Honig auf dem Kopf nicht.
Ja.
Bei 20% funktioniert das mit Chiropraktik, bei den anderen nicht. Bei mir genauso. Meine Therapie hilft auch nicht jedem. Jeder muss so seine Methode finden, die ihm am besten hilft.
Weißt du, nimmst es wie so ein Werkzeugkasten, manchmal hilft es, manchmal nicht. Dann in dem Zusammenhang hört man ja auch öfter, oh, mein Wirbel ist mir rausgesprungen oder der ist nicht mehr in richtiger Position. Aber ich habe den mal reingerenkt und dann hält es wieder 2 Wochen. Kann der Wirbel überhaupt rausspringen?
Nein, also das ist, die Wirbelkörper sind so miteinander verbunden durch Bänder, durch Muskeln, durch die Bandscheiben zwischendrin, durch knöcherne Verbindungen, die können nicht rausspringen in dem Sinne. Die positionieren sich anders, das kann passieren, dass sich die ein bisschen nach links drehen, nach rechts drehen, ein bisschen nach vorne kippen, hinten oder ähnliches, dann merkt man das. Also diesen Millimeter oder vielleicht ist es nur halber Millimeter, wo sich der Körper oder der Wirbelkörper dreht, das spürt man.
Ja.
Und das bezeichnen viele eben aus dieses, ich habe einen Hexenschuss oder mir ist der Wirbel rausgesprungen oder eine Rippe oder so. Das spürt man einfach, weil der Körper sehr sensibel ist.
Ja.
Und das einzurechnen macht definitiv Sinn. Aber wenn die Muskulatur drumherum einfach so verhärtet und verspannt ist, dann muss man da einfach durch bestimmte Techniken, ob das jetzt eine Massage ist oder ob das eine Triggerpunkttherapie ist oder ähnliches, muss man die Muskulatur auch nochmal in das richtige Setting bringen.
Okay.
Und dann kommt aus der Wirbel auch leichter wieder in die Ursprungsposition zurückzurutschen.
Sozusagen, dann dreht man den Wind, dass er weiter in die richtige Richtung bläst und die Fahne.
Genau, ich stelle mir dann mit dem Föhn auf die Richtung, damit die Wirbelfahne wieder in die richtige
Richtung. Ja, als Physiotherapeut, Schrägstrich, man service ja alles, ne?
Ja, das. Den Schrägstrich, genau.
Ja, super. Wenn wir gerade bei Mythen und diesem ganzen Thema sind, kürzte Muskeln, ist das ein Thema? Kann ich Muskeln verkürzen, verlängern oder ist es wirklich eher die Schmerztoleranz, die einfach besser wird und der Muskel über die, also kann ein Muskel faktisch verkürzen, wenn ich immer sitze? Der oft diese Behauptung, jetzt die im Raum kursiert erstmal, hast du das überhaupt mal erlebt?
Ja, absolut. Muskeln verkürzen natürlich. Das merkt man am ehesten bei bettlägerigen Patienten, die lange im Koma sind oder sonstiges. die dann einen Stützfuß entwickeln oder wahnsinnige Kontrakturen entwickeln. Deswegen gibt es ja auch den wichtigen Beruf Physiotherapeut auch in der Notfallmedizin oder in der Akutversorgung, dass die dann passiv durchbewegt werden, dass die Muskeln und Sehnen alles dynamisch bleibt und auf Länge bleibt. Und der Körper, denke ich, ist immer im Energiesparmodus. Und wenn du dich ja zeitlang nicht mehr bewegst, dann verkürzt alles, weil der Körper einfach sagt, hey, ich muss Energie einsparen, soweit es geht, um meinen Standard hochzuhalten.
Ja.
Und da können auch Muskeln verkürzen und Sehnen verkürzen. Und die Balletttänzerin, die easy im Spagat kommt und vielleicht nur links und rechts einen Ziegelstein unter die Beine hat und dann im Negativen sitzt, die muss das auch täglich trainieren, weil da muss man sich immer versucht, sich zurück in eine Normallänge zu
ziehen. So wenig wie möglich, so viel wie nötig nach dem Motto.
Also, genau.
Ja, super. Ja, Thema Muskeln, spannendes Thema. Ich denke mal, dass jetzt auch vielen Patienten auch mal teils die Angst nehmen können. Man kann vieles ja im Körper auch wiederherstellen. Das ist ein sehr spannendes Gebilde. Da ist immer viel machbar, was man auch so tagtäglich sieht und auch merken. Und auch eine Diagnose sofort heißt ja nicht, dass man untätig sein muss und bleiben muss sein ganzes Leben. Man kann immer viel drumherum arbeiten. Jetzt bin ich ja sehr viel im Thema Gesundheitsförderung unterwegs. Hab's dir ja auch auf der Fahrt hierher erzählt, was wir so da machen, mit Rückentests, Kursen und so weiter, wo wir, sag mal, in der Prävention tätig sind, den Mitarbeitern der Firmen eben die Gesundheitsthemen so einfach nahebringen wollen, dass sie gar nicht erst zum Patienten werden. Wir haben da natürlich unser so eigenes Werkzeug, unseren eigenen Werkzeugkasten, den wir den Leuten mitgeben. Vor allem das Wichtigste, was wir immer sagen, ist, dass Mut zu bewegen, also egal was, egal wie, Bewegung ist wichtig und gut. Was ist denn so dein Top-Tipp, den du erstmal einem Bürotäter dann auf den Bandarbeiter vielleicht geben kannst, um selber einfach seine Gesundheit ein bisschen aufs nächste Level zu bringen? Wenn wir mal beim Bürotäter anfangen, ja, ganz klassisch Abschnitt am Schreibtischsitz, 2 Kaffeepausen, das war's dann aber auch.
Ja, wie der vorher schon erwähnt, ich bin immer ein Fan von Aktivität. Ich selber viele Sportarten ausdrücke, bin immer noch selber viel aktiv, ob das jetzt mit den Kindern ist oder nicht. Top-Tipp. Oh. Ich glaube, das ist schwierig, das so pauschal zu sagen. Jeder bleibt jetzt so seinen individuellen Top-Tipp. Wie gesagt, der Büroarbeiter, der jetzt keinen Stehschreibtisch hat, der sollte zwischendurch oder sollte nicht Rennrad vorne als Ausgleich, weil er die gleiche Haltung hat, sondern sollte er in die aufrechte Position gehen. Und natürlich soll jetzt keiner, der im Stehen arbeitet, sich dann hinsetzen und Schach spielen oder nichts gegen Schachspieler, ne? Ich will selber sehr gern Schach. Aber der sollte dann eher aktiv bleiben und andere Muskeln anregen. Nicht immer das, was man eh schon macht, dann in der Freizeit einen Mummel machen, sondern es dann immer so die Waage finden.
Und selbst wenn man das ganz einfach runterbricht, sagst du, dass man, wenn man jetzt den ganzen Tag liegt, soll man am Abend aufstehen, wenn man den ganzen Tag sitzt, soll man halt nicht mit Sportart im Sitzen noch machen, sondern gucken, dass man sich irgendwie aktiv bewegt, läuft oder mal das Gegenteil macht.
Genau, einfach allgemein und global denken.
Ja.
Der Körper ist einfach ein zusammenhängendes System, das geht vom Kopf bis runter zu den Fersen. Es ist alles irgendwie miteinander verbunden.
Ja.
Und man sollte einfach global denken. Man muss den ganzen Körper ansprechen. Und das reicht ja schon, um den Kreislauf, den Stoffwechsel oder die Muskulatur so zu aktivieren, damit man dem Ganzen entgegenwirkt und halt frühzeitig oder Probleme, die entstehen, frühzeitig bekämpft.
Also auch da einmal dieses systemische Sehen. Es ist ein Konstrukt, nicht der Fuß tut weh, sondern der tut weh wegen irgendwas. Dass man immer das Ganze sieht.
Genau, wie gesagt, der Körper ist ein ganzes System.
Ja.
Und nicht nur der Fuß, nur das Knie. Es hängt immer was mit dran. Wenn ich ein Problem am Knie habe, dann reagiert die Hüfte drauf, dann reagiert die Wirbelsäule drauf. Und wenn ich das weiterspielen möchte, dann finde ich die Verknüpfung zur Schulter oder zum Kiefergelenk.
Ja.
Und genauso sollte jeder Patient denken. Es ist als ein Ganzes und nicht nur das Knie oder nur die Ferse.
Dann sollte man die Themen wahrscheinlich auch so bald wie möglich angehen, wenn man was hat. Letztlich am ersten Tag, wenn man kurz was zieht, wenn es am zweiten Tag wieder weg ist. Aber Aufschieben im Thema Körper funktioniert meistens nicht dann wahrscheinlich, oder?
Ja, schwierig. Es gibt so, der Körper ist ja sehr, der kompensiert sehr viel und ist auch sehr widerstandsfähig, aber irgendwann ist halt das System so überlastet, dass es halt nicht mehr kompensiert. Und wenn es dann dekompensiert, dann wird es halt meistens zu einem größeren Problem. Und dann hat man heute wieder beim Thema Bandscheibenvorfälle oder Entzündungen oder sonstiges.
Ja, das ist ja auch das Thema, was wir ganz gerne immer sagen, jetzt auch für die Zuhörer, wenn jetzt jemand einen Hexenschuss oder auch einen Bandscheibenvorfall hat, dann war es nicht der Socken, den er in die Waschmaschine getan hat, sondern die Jahre davor, die er in Arbeit reingesteckt hat, dass es zu dieser Überlastungsreaktion kam. Und das war dann vielleicht das, was es fast überlaufen gebracht hat. Aber diese Bewegung ist vielleicht nicht die tödliche, oder?
Wobei der Socken dann trotzdem der Schuldige ist.
Ja, der wird der Schuldige bleiben, ja. Das ist ja auch so. Ja, wie oft hörst du denn während der Arbeit oder auch privat als Physiotherapeut, die Leute, die es wissen, den Satz, Domi, kannst du mal kurz gucken, ich habe mir da was eingeklemmt. Ich selber kam ja schon das ein oder andere Mal auf dich zu, wenn ich mein Training ein bisschen vergeigt habe. Wie oft hörst du denn den Satz?
Ja, tatsächlich gar nicht so häufig. Das ist jetzt eher so bei Kleinigkeiten. Mhm. Wenn die, das merkt man auch selber, wenn nur Kleinigkeiten ist, ich habe da was eingeklemmt, ich habe mal hier und da. Wenn es was Größeres ist, dann merken die Patienten meistens schon, Mensch, das geht jetzt über das Einklemmen hinaus, das ist irgendwas Größeres. Wie gesagt, dieses Einklemmen, ja, es ist so umgangssprachlich.
Ja.
Gibt es ja in dem Sinne auch nicht wirklich. Es gibt zwar Restriktionen, also Engstellen, wo man vielleicht der Nerv, das Gefäß Engstelle erlebt, aufgrund von einem verhärteten Muskel oder einer schiefstehenden Wirbelsäule. Aber einklemmen tut es in dem Sinne nicht. Also wenn es einklemmt, dann haben wir schon immer eher dramatischere
Situationen. Großes Problem.
Ja, aber dann stirbt dahinter meistens etwas ab, weil kein Blut mehr hinkommt oder der Nerv nicht mehr leitet. Und dann ist das schon eher was Notfallmäßiges.
Das heißt, bei so kleinen Themen, da wirst du schon ab und zu gefragt, bei größeren Themen wird dann eher der normale Weg über die Behandlung gegangen.
Ich werde immer gefragt, bei allem.
Okay.
Sowohl privat als auch von den Kollegen. aber dieses Einklemmsyndrom ist, wie gesagt, das ist eher was Kleineres. Okay. Natürlich kann es auch zu Problemen führen. Ne? Antonia, du warst das auch.
Ja.
Das ist unangenehm, das ist blöd. Aber das ist das auch, was ich davor gemeint habe mit, warum kommst du zum Einklemmen? Ne? Das ist nicht nur, weil du dich vielleicht in der Nacht schlecht hingelegt hast, kann aber sein, aber häufig ist einfach grundsätzlich die fehlende oder die falsche Haltung.
Mhm.
Weil du heute vielleicht schon lange auf einem falschen Kissen liegst oder vielleicht, wie im Heimfall, mit zwei Kindern im Bett liegst, die dir einen Fuß im Nacken drücken. Und das kann schon mal akut sein, aber häufig ist dann wirklich dieses globale Problem am ganzen Körper, dass du einfach viel Zeit am Handy verbringst oder am Computer oder die falsche Einstellung am Bürostuhl hast, ne? Das war der BGF ganz intensiv.
Was ich immer predige, ja.
Genau.
Wo man dann oft, sag mal, die perfekte Einstellung gibt's ja nie, aber es gibt Themen, die sind für deinen Körper extrem schlecht, und es gibt Themen, die sind für deinen Körper nur schlecht. Und wenn man die Person dann schon mal in die richtige Richtung bewegt, ist dann oft, denkt man so, oh ja, so kann's was werden. Und dann kommt dann nur, das andere finde ich aber bequemer. Und dann weißt du genau, okay, da, wenn ich weg bin, ist es vorbei. Da gehen wir dann meistens mit Übungen ran, aber klar, wie du sagst, es ist ein ganzes Konstrukt. Wenn ich jetzt den ganzen Tag, wie Stefan auch meint, das ist so ein Konto, wo du einzahlst. Wenn du den ganzen Tag oder dein Leben lang da nur nimmst und nicht einzahlst, wirst du irgendwann viele einzahlen.
Das ist ein sehr gutes Beispiel.
Und genauso ist auch die Arbeit. Man soll sich seinen Alltag wahrscheinlich mal anschauen. Wenn ich jetzt den ganzen Tag sitze, ist es okay. Soll ich am Nachmittag vielleicht auch mal mir Zeit nehmen, mich zu bewegen? Ja, das ist ja das Thema. Super spannend, auch mit dem Thema, wie du das meintest, einklemmen. Jetzt ist die Frage, wie beurteilst du denn das Thema Physiotherapie in Zukunft? Wo siehst du da den Weg? Wo kann es noch hingehen? Wo sind auch die Grenzen vielleicht? Oder wo würdest du jetzt in der Traumvorstellung, sag mal, Geld, Kassen, ist ja dir als Therapeut erstmal egal. Wo würdest du die Physiotherapie gerne sehen, dass man Leuten wirklich langfristig helfen kann, dass sie auch aus dem Krankenstand rauskommen in die Gesundheit und das auch selber weiterlegen können?
Das waren jetzt einige Fragen auf einmal in verschiedene Richtungen.
Wir können ja mal anfangen. Wo siehst du die Traumwelt? Für dich selber.
Die Traumwelt Physiotherapie. Also wenn ich mir jetzt eine perfekte Physiotherapie-Welt vorstellen würde, dann wäre das wahrscheinlich für jeden Patienten oder für jeden Klienten, Kunden, egal ob der jetzt Problem hat oder nicht, genug Zeit, was ja leider durch die Kassen sehr begrenzt ist. Ich sage jetzt mal einfach 60 Minuten, also eine Stunde Zeit. Und dann in dieser Stunde von der Therapie über die Prävention in die Aktivität gehen. Also, dass du den erst einmal behandelst oder anschaust. Ich lasse den erst mal gehen und schau mal, wie gehst du denn heute? Dann behandle ich da die. dann lass ihn noch mal gehen, schau es mal an, was besser oder jetzt oder nicht. Und dann mache ich in diesem neuen Setting, wenn es gut ist, dann direkt Übungen. Mhm. Und versucht dieses neue Setting, das er hat, auch zu stabilisieren und zu kräftigen. Also das wäre so meine Wunschvorstellung für die Zukunft, dass man einfach genug Zeit für die Patienten hat. Was ja, wie gesagt, durch dieses, jeder weiß Bescheid über die Kassen und Privatleistungen. Das ist einfach begrenzt, ja. Leider. Da leiden wir auch drunter. Ich würde gern Patienten nach 15 Minuten sagen, hey, bleib nur eine halbe Stunde bei mir, weil jetzt bin ich gerade richtig drin, jetzt habe ich es gerade gefunden, jetzt kann ich da gut weiterarbeiten und dann muss ich den aber wieder wegschicken.
Ja.
Und deswegen versuche ich ja auch, die Patienten oft Übungen zu zahlen, die was daheim machen, ja. Gerade damit sie einfach diese Therapiezeit verlängern können. Ich behandle sie 15 Minuten im besten Sinne,
ja.
Und dann sage ich, mach die und die Übung, mach die daheim oder im besten Fall geh hinten auf die Fläche bei uns, dann mach da nur die und das und das Gerät, damit es dir längere Zeit besser geht, damit du das einfach kräftigst.
Das heißt, in deiner Traumwelt hast du eben diese drei Säulen von der guten Befundung, wo dann auch wahrscheinlich der Therapieerfolg von abhängt, zu der passiven Therapie, erstmal wo du tätig wirst, in die aktive rein, wo der Patient dann selber weitermachen kann, oder?
Ja, genau.
Das
die Befundung, aber das war Gott mit erwähnt, das ist ja
so.
Das ist ja eigentlich nochmal, also in 20 Minuten, wenn ein Patienten zu uns kommt, einen vollständigen Befund zu machen, das ist ja eh extrem schwierig. Ne? Also ich finde bei jedem was, egal ob das ein Profisportler ist, der oder eine Balletttänzerin ist, die aufrecht steht und sonstiges, da jeder mal, ach, die hat ja eh eine perfekte Haltung, man findet bei jedem irgendwas. Also Befundung haben wir da mit einigen nochmal. Deswegen nehmen wir uns ja auch Zeit, den ersten Termin, also bei uns ist es so, den komplett für die Befundung herzunehmen. Und wenn dann noch Zeit bleibt, noch kurz zu behandeln, wobei die Befundung natürlich wahnsinnig wichtig ist, wenn ich das Falsche behandle, dann geht der Patient nach 5 Behandlungen oder nach 6 Behandlungen bei uns aus der Praxis raus und sagt, naja, war jetzt schön, hat gut getan, aber länger wie 1-2 Tage hat das nie hergehalten.
Ah, das falsche Knie jetzt, gell?
Ja. Also ich hoffe, das kommt ja mittlerweile. Und dann natürlich in den nächsten Sitzungen die Probleme voranzugehen.
Mhm. Ja, super. Mit Blick auf die Uhr. Jetzt haben wir, glaube ich, viele wichtige Themen angesprochen. Wir könnten noch länger reden. Eine Frage habe ich mir noch vorgestellt, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar, du hast ja vorher schon gesagt, hier Thema links, rechts und so weiter. Was war denn das Kurioseste, wovon du erzählen darfst, was dir ein Wunschspieler, ein Patient oder sowas, der kurioseste Wunsch, den dir jemand geäußert hat?
Boah, den kuriosesten Wunsch. Ich glaube, die Wünsche sind immer sehr banal. Also Massage steht immer ganz oben. Das grüße mir meine Frau, die da auch ganz weit oben steht auf der Liste. Nein, ja. So kurios in dem Sinne habe ich tatsächlich, ja, ich bin ab und zu mehr auf Eis eingeladen worden und so, okay. als Dank natürlich, dann, hey, du hast versucht, ja. Ich dachte, ich gehe nachher essen, aber ja, Eis einladen, das schon mal, aber einen kuriosen Vorschlag oder Frage zu einer Behandlung, jetzt wo ich ein bisschen über nachdenke, ich bin aber von längerer Zeit gefragt worden, ob ich auf Timers anspare. Das war für mich so, mache ich nicht, kann ich nicht. Ich gehe gern zur Teilmassage, finde ich eine tolle Art zu therapieren. Aber ist halt auch erstmal kulturell und dann auch von den westlichen Studien und Lehrunterrichten und so weiter, ist ja ganz was anderes. Ne? Und habe das dann auch ganz nett vermeiden und gesagt, du, kann ich nicht, ich wüsste da gar nicht, wie es funktioniert. Und ich habe auch eher Angst, weil mein Körpergewicht und meine Größe,
da rüpft der Wirbel dann wirklich vielleicht.
Daran rüpft,
ja. Das Kurioseste war die Teilmassage.
Das, genau.
Kurzer Abstecher dazu. Ich habe selber mal einen in Anspruch genommen. Ich konnte nicht so genießen. Mit ein bisschen anatomischem Hintergrund, wo ich mir dachte, oh, ist das jetzt so gut? Muss das vielleicht so wehtun überhaupt? Kannst du das als Physiotherapeut genießen, wenn du bei einer Therapeutin bist, wo du, ohne mal die Qualifikation zu hinterfragen, aber kannst du das überhaupt genießen, so eine Massage, wenn es dann an Einrenken geht, weil Teil Massage?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Klassische Massagen konnte ich überhaupt nicht genießen,
ja.
weil ich einfach weiß oder verstehe, was dabei passiert. Deswegen ist das für mich einfach nichts. Ich bin aber auch grundsätzlich eher der Typ, der gern in die Tiefe geht und auch eine Muskulatur das gern hat, wenn die Muskulatur richtig intensiv bearbeitet wird.
Ja, wenn es weh tut.
Ja, kurz davor, genau.
Wenn es
wohl will. Teilmassagen mag ich schon ganz gern. Das konnte ich auch eher genießen, weil ich einfach die Zusammenhänge nicht verstehe, die machen. Und anatomisch ja, ja, aber ich verstehe nicht, warum die jetzt das und das machen.
Ja.
Und wo es im Zusammenhang besteht. Aber das konnte ich tatsächlich sehr gut genießen, weil dann bei mir auch, wie gesagt, eher dieser leichte Schmerz im Kopf vertreten ist. Und ich das aber dann sehr genieße, wenn sich einfach der Körper komplett entspannt
macht. Okay. Also du kannst abschalten da,
genau,
hinterfragst einfach nicht und genießt es.
Genau.
Ja, super. Danke nochmal für das Gespräch. Ich denke mal, du hast hier auch einige Hintergründe aufgedeckt.
Ja, hoffentlich. Das wird links, rechts haben wir hoffentlich jetzt geklärt.
Die Patienten werden jetzt immer sich auf die Beine kleben, wo was
ja,
ich mal bei dir.
Ja.
Aber da können Sie sich, denke ich mal, wenig beschweren. Ja, danke für das Gespräch.
Sehr gerne, hat mal Spaß gemacht. Und
auf die nächste Runde.
Genau.